Schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich mache das zum ersten Mal, so eine Veranstaltung moderieren. Also man möge mir nachsehen, wenn es vielleicht nicht ganz so strukturiert ist wie sonst bei erfahrenen Leuten. Aber ich habe mich gern dazu bereit erklärt, weil ich natürlich das Thema spannend finde, weil ich es auch gut finde, dass so viele Fachleute da sind. Ich hoffe, wenn wir hier mit unserer Diskussion an einem Punkt kommen, wo uns nichts mehr einfällt, dass Sie sich lebhaft auch daran beteiligen, bitte ganz gerne. Ich bin Q&A heißt das immer, wenn man Filme vorführt, Question and Answer, und das bin ich auch gewohnt. Ich finde das immer ganz gut, wenn das Publikum nach einer Weile nicht einschläft, sondern dann noch sich lebhaft daran beteiligt. Das Thema heute, historische Themen im Film, der Spagat zwischen Fakt und Fiktion, ist natürlich bei allen historischen Filmen immer ein großes Thema gewesen. Es gibt schon, in 2 Jahren jährt sich ein ganz berühmter historischer Film, der heißt Intolerance, ist 1916 in Amerika gedreht worden von David Wark Griffith, ein Genie des Stummfilms, war ein Flop bei der Gelegenheit im Übrigen, gehört heute zu den größten Filmen der Filmgeschichte. Und hat in dem Film es gewagt, 4 verschiedene Erzählstränge über viele Jahrhunderte zu erzählen. Das heißt, der Film spielt sowohl in Babylon, so 500 vor Christus etwa, spielt zu Zeiten von Christi Geburt bzw. seiner Kreuzigung, spielt in der Bartholomäusnacht 1572 und dann in der Gegenwart. Also Sie sehen, da hat einer schon viel gewagt und viel riskiert. Wie Sie vielleicht erfahren haben, letzte Woche Emmy, es hat ein deutscher Film einen Auslands-Emmy gekriegt, was natürlich die Deutschen immer sehr ehrt. Väter und Söhne, nein, unsere Mütter, unsere Väter sind von der Teamworks-Produktion. Auch ein historischer Film, behandelt den Zweiten Weltkrieg aus einer ganz anderen Perspektive. Die Amerikaner zeichnen natürlich gerne deutsche Filme aus, die in der Nazizeit spielen, aber nichtsdestotrotz, ich finde es einen sehr interessanten, spannenden Film, könnte man natürlich auch darüber heute reden. Müssen wir nicht, wir haben genug andere Filme und andere Filmemacher. Fernsehfilmfestival Baden-Baden ist vor kurzem zu Ende gegangen. Da war das Spektrum von Filmen, über die historischen Filme. Also es waren von 13 Filmen, die eingereicht wurden, 6 historische Filme. Man sieht also die Aktualität, was die Verfilmung von historischen Stoffen angeht, ist ungebrochen. Das fand ich erstaunlich viel für Baden-Baden. Das reicht vom Attentat von Sarajevo, ein Film, bis zum Rücktritt von Christian Wulff, vom Biopic der Chemikerin Clara Immerwahr, über das Zeugenhaus bis zur Spiegelaffäre und Bornholmer Straße. Also Sie sehen, ich glaube, das ist auch, und ich nehme an, es sind auch viele Autoren unter Ihnen, das ist eigentlich eine nie versiegende Quelle für und Inspiration für uns Filmemacher. So, jetzt würde ich Ihnen gern hier meine Kombattanten, hat jemand vorher gesagt, finde ich einen sehr netten Ausdruck, ich denke, es sind eher Freunde oder sollten es sein oder bleiben, hier neben mir vorstellen, damit Sie wissen, wer außer mir hier noch auf dem Podium sitzt. Da ist zu meiner Rechten Dr. Patrick Hörl. Was ich hier so vortrage, habe ich mir vorzugsweise aus dem Internet geholt, aber ich denke, das Internet, wie wir alle wissen, lügt nicht, das wird schon stimmen. Hat in Philosophie promoviert und ist Absolvent der HFF München, also der Filmhochschule hier. Betreibt zusammen mit Jan Meuter von der Beta Film und EOS die Authentic GmbH. Und jetzt zitiere ich, ein führendes Unternehmen zur Veranstaltung, das Wort Veranstaltung fand ich sehr interessant, von Spartenkanälen im In- und Ausland sowie zur Produktion und zum Vertrieb international vermarktbarer Dokumentationen. Klingt ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, Patrick Hörl ist ein ganz sympathischer Mensch, der kann uns schon erklären, was er da zu tun hat. Dann leitet er als Geschäftsführer die Pay-TV-Spartenkanäle von Spiegel Geschichte und Spiegel TV Wissen. war früher für den BR und Kirch Media tätig und sagte in einem Interview über internationale Koproduktionen, jeder muss das Gefühl haben, für weniger Geld mehr zu bekommen. Finde ich, ist sehr vernünftig. Das ist auch, denke ich, bei allen internationalen Koproduktionen natürlich der Wunsch, dass jeder das Gefühl hat, er profitiert davon. Dann habe ich, jetzt muss ich mir schauen, denn rechts neben Herrn Hörl, den Johannes Beetz, kennen Sie vielleicht unter Kollegen, ist 1965 in Bayreuth geboren, Schriftsteller und Drehbuchautor, nach einem Studium der Ethnologie, Soziologie, Anglistik, studierte an der Filmakademie Ludwigsburg Drehbuch und Regie. Seither hat er für folgende bekannten und mehrfach prämierten Filme die Drehbücher geschrieben. Ich zitiere jetzt nur eine kleine Auswahl, weil es sind ziemlich viele. 2001 Der Tunnel, 2005 Die Weiße Maasai, 2011 Hindenburg und 2014 ganz neu Die Spiegelaffäre. Habe ich was Wichtiges ausgelassen?
Nein, nein, alles gut.
Gut. Dann zu meiner Linken, Jan Peter, ist Autor und Regisseur, 1968 in Merseburg geboren, engagiert sich seit Ende der 80er Jahre in Leipzig und Merseburg für einen Wechsel der Politik in der DDR, gründet 1993 die Leipziger Produktionsfirma LE Vision. Es entstehen ein Spielfilm und mehrere ausgezeichnete Dokumentarfilme und Dokudramen, die politische, gesellschaftliche, wissenschaftliche und historische Inhalte zum Gegenstand haben. 2011 dann der Spielfilm Friedrich, ein deutscher König, für vergleichsweise wenig Geld, 1,2 Millionen, wenn das so richtig ist, mit Katharina Thalbach und Anna Thalbach in den Titelrollen, was ich sehr spannend finde, also den Friedrich mal von Frauen dargestellt. Ja, sowas gefällt mir, ist sicher natürlich Gegenstand auch von Diskussionen, aber das belebt das Geschäft. 2014, was, wenn Sie es nicht gesehen haben, da haben Sie wirklich was versäumt, aber wir haben dann auch einen Trailer, vielfach gepriesen und ausgezeichnet die TV-Serie 14 Tagebücher des Ersten Weltkriegs. Ein international produziertes, lange vorbereitetes, 4 Jahre habe ich gelesen, vorbereitetes, aufwendiges, ja, und absolut sehenswertes Opus Magnum. Links außen, das bitte nicht missverstehen, Cornelius Conrad war Producer bei Hoffmann und Voges und bei Sphinx Film Produzent, ist jetzt Redakteur beim Bayerischen Rundfunk und in dieser Funktion unter anderem verantwortlich für folgende historische Filme: 2013 Lauf, Junge, Lauf, 2013 Gold, 2013 Die schwarzen Brüder, 2013 Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel, 2014 Landauer, der Präsident. Also Sie sehen, als Redakteur schafft man mehr wie als Autor oder als Filmemacher.
2013 war ein produktives Jahr.
Gut, also das sind sozusagen meine Kollegen, Kombattanten. Ich freue mich sehr, es ist eine sehr illustre Gesellschaft und ich denke, wir haben eine Menge, worüber wir sprechen können. Vielleicht zur Auflockerung und zur Einleitung zeigen wir einen Trailer von Ihrem großartigen Weltkriegstagebücher. Ja, bitte. Ja, sollten Sie gesehen haben, wenn Sie es nicht gesehen haben, sollten Sie es, wenn Sie es können, nachholen auf DVD, finde ich sehr bemerkenswert. Sehr, sehr, also da hat jemand viel gewagt, ist ein großes Risiko eingegangen, war sicher auch eine komplizierte Finanzierung. Ich zitiere ein Interview, dann frage ich Sie, weil mich da vieles interessiert. Sie haben in einem Interview gesagt, wir wollen nicht belehren, das ist kein Geschichtsunterricht, sondern die aufwendige Inszenierung will uns diesen Krieg, der immer im Schatten des Zweiten Weltkrieges steht, mit Hilfe der Tagebücher sehr nahe bringen, nicht belehrend und doch lehrhaft. Jede Geschichtsschreibung, das ist alles sehr wichtig jetzt auch, finde ich, für unser Thema, jede Geschichtsschreibung ist auch Interpretation. Sie sagt nicht nur etwas über die Geschichte aus, sondern auch über die heutige Zeit. Das sind natürlich viele Aspekte, die da schon vorkommen, die uns denke ich, in dieser Runde heute noch beschäftigen werden. Vielleicht, wie kommt man dazu oder was ist Ihr Interesse jetzt gewesen, den Ersten Weltkrieg so, wie Sie es gemacht haben, in diesen 14-Tage-Büchern darzustellen, was meines Wissens auch noch nie vorher vorgekommen ist. Also für mich war einer der eindrucksvollsten Filme vorher immer Paths of Glory von Stanley Kubrick, logischerweise.
Für mich auch.
Ja. Der diesen Film, also diesen Weltkrieg einem so unglaublich nahe bringt und sehr eindrucksvoll. Aber ich finde, Ihnen ist mit Ihrem Film etwas gelungen, was ich durchaus mit Kubrick messen kann. Es betrifft einen ungemein, es geht einem ungemein nahe, natürlich auch durch die Idee, dieses persönliche Erleben mittels Tagebücher so in den Vordergrund zu stellen. Das geht ja von Annette Kolb bis Ernst Jünger und auch bis zu sogenannten einfachen Leuten. Wie kamen Sie darauf? Wie ist das entstanden?
Also, Sie haben das ja vorhin schon vorgelesen. Meine Leidenschaft ist tatsächlich von Anfang an, immer wieder Wege zu finden, um die Geschichte, die uns umgibt und aus der wir alle kommen. Ja, gibt ja diesen berühmten Satz von Clausewitz, alle Geschichte ist nur ein Vorspiel. Also wir leben ja eigentlich in dem, was eben in den vergangenen, nicht nur 50, 60, sondern hunderten von Jahren passiert ist, was wir auch oft manchmal vergessen. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und es war natürlich naheliegend für viele andere auch, zu überlegen, wenn es dieses Jubiläum im Fernsehen, da können wir auch noch drüber reden, wird Geschichte sehr oft an Jubiläen gehängt sozusagen, eigentlich mittlerweile fast immer, würde ich, also nach meiner Erfahrung. Also als dieses Jubiläum dann irgendwann näher rückte, als klar war, in 6, 7 Jahren ist jetzt das mit dem Ersten Weltkrieg, war der Gunnar Dedio, der Juri Winterberg, der Co-Autor, der Gunnar Dedio, der Produzent und ich haben uns überlegt, was können wir machen? Und wir hatten sehr viele Ideen und die Tagebuchidee kam dann irgendwann tatsächlich dazu, zu dem Gefühl, was von vornherein klar war, wenn wir die Geschichte des Ersten Weltkriegs nochmal erzählen, muss es multinational sein und multiperspektivisch. Das war eigentlich so eine Art Idee, die wir hatten, bevor wir wussten, was das konkret heißt. Es war von vornherein auch für mich ganz wichtig zu sagen, wir können diesen Krieg nicht normal erzählen aus deutscher Perspektive. Das ist einfach nicht mehr berührend genug und es wird auch dem Ereignis einfach nicht gerecht. Wir müssen da etwas Neues finden. Und dann haben wir sehr viele Dinge versucht zu überlegen, was das alles sein könnte, über Künstler und über die. Und irgendwann waren die Tagebücher die Idee. Und das war dann die Idee, die auch die Sender, denen ja sehr viele Konzepte vorlagen zum Ersten Weltkrieg, weil ja andere Leute hatten ja auch die Idee, dass 2014 kommt, das hat dann auch die Sender überzeugt. Und da sind wir dann weitergegangen. Und da kam dann irgendwann der entscheidende Schritt, den auch die Sender Gott sei Dank mitgegangen sind, weil normalerweise läuft das ja so. Es gibt Thesen, die wir haben, die Redakteurinnen und Redakteure haben, die Thesen, die wir von heute, vom Jahr 2010, sagen wir mal, haben, also der Krieg der Frauen, die Rüstungsarbeiterinnen, die Propaganda und so weiter. Und diese Ideen werden dann genommen und dann wird gesagt, wir suchen jetzt überall so 20, 30 Tagebuchstimmen, die das belegen, die also die These, die wir heute haben, also es war, die Frauen wurden emanzipiert und die Propaganda wurde perfektioniert, all diese Thesen, um die zu belegen. Und wir haben dann Drehbücher angefangen zu entwickeln, die waren immer blutleer, die waren immer tot, es hat nie funktioniert, es war immer so Bestätigungsfernsehen, so jetzt, es kommt diese These und schwupp, jetzt finden wir das Zitat dazu. Und als dann irgendwann bei so einer langen Diskussion nachts gesagt haben, wir schmeißen das alles weg, unsere ganzen Theorien, wir erzählen das, was die Leute wirklich erlebt haben. Und was sie eben nicht erlebt haben, auch wenn die These für uns wichtig ist, das erzählen wir eben, das lassen wir weg. Und in dem Moment wurden die Figuren wirklich handelnde Figuren, wie es in einem Drehbuch sein muss. Es war nicht mehr Papier, es war nicht mehr ein Beleg für das, was wir uns ausgedacht haben. In dem Moment lebten die und wir lebten deren Leben mit. Und dann war es eine Reduktion und eine lange Diskussion. Und natürlich geht es dann auch mal darum, welches Land gibt wie viel Geld. Das heißt, wer viel braucht wie viele Hauptpersonen. Sie haben ja auch internationale Koproduktion gemacht, Sie wissen, wie das ist. Und da braucht die BBC noch jemanden und die Reihe. Und aber der muss auch halber Amerikaner sein, wenn es geht und so. Das haben wir dann lange gesucht und dann sind es diese 14 Menschen geworden. Und denen zu folgen und die auch in der Originalsprache zu lassen und die auch, haben Sie so kurz gehört, die auch zu lassen, wie sie eben sind in ihrer Unterschiedlichkeit. Das war dann der Moment, an dem plötzlich das Projekt anfing zu leben und als immer mehr Sender dazu kamen und als das auch anfing, groß zu werden.
Das finde ich ja ganz spannend, dass Sie sagen, in der Originalsprache, denn das ist ja oft unsere Krux, dass alles synchronisiert wird oder alles irgendwie gleich gemacht wird. Da ist es Ihnen ja was ganz Außerordentliches gelungen, das auch durchzusetzen. Wie War das schwierig? Gab es da Einwände oder war das von vornherein, dass man gesagt hat, mit Untertiteln, das geht auch und wir senden es in einem Rahmen? Es ist ja immer, das wissen wir ja alle, wenn es heißt 20.15 Uhr, da liest kein Mensch Untertitel, die meisten können gar nicht lesen. Solche Argumente gibt es.
Gibt es wirklich?
Ja. und deshalb die Frage, wenn man sagt, gut, das ist jetzt kein 20.15 Uhr Film, sondern der kommt, was weiß ich, um 21 Uhr oder um 22 Uhr, dafür können wir aber nicht so viele Mittel bereitstellen. Ist das jetzt ein Thema, was, mit dem Sie sich auseinandersetzen mussten oder hat das gar nicht stattgefunden?
Es stecken sehr viele Fragen in Ihrer einen Frage drin und ich versuche die jetzt mal sozusagen nacheinander. Nee, das ist ja toll, weil es ist sehr komplex, dieses Thema. Also natürlich, Sie haben völlig recht, war das ein wirklich schwerer Kampf und es war auch in einer gewissen Weise, haben eigentlich unmittelbar vor dem, also wir haben die Drehbücher immer so entwickelt, es war immer mein Ziel, das in Originalsprache zu haben. Es war immer von Seiten, insbesondere muss man leider sagen, der deutschen Sender eine große Skepsis, aus den bekannten Gründen, wer guckt das dann noch und so. Es gab so eine große Angst bei den Redakteurinnen und Redakteuren, was da rauskommt. Es gibt dann so ein paar Absprachen, wo man nicht genau wissen will, drehen die jetzt in der Originalsprache oder übersetzen wir es doch hinterher. Wir haben es einfach gemacht. Der Produzent und ich haben dann am ersten Drehtag, also ich habe dann am Nacht davor nochmal gesagt, Gunnar, wir machen das jetzt alles so und wir lassen das jetzt so und wir ziehen das jetzt einfach durch und die Filme werden so gut, das wird bei der Abnahme schon funktionieren. Und es war wirklich eine große Skepsis bei der ersten Abnahme in dem Raum, als sie dann hörten, nein, die werden jetzt nicht übersprochen, nein, wir haben das jetzt mit Untertiteln gemacht. Und Gott sei Dank war dann aber eben die Offenheit da, auch bei allen, bei den deutschen, bei den französischen Partnern, bei allen zu sagen, wow, das muss so sein, sonst hat das gar keinen Sinn. Aber bis dahin gab es natürlich, in der Theorie haben alle gesagt, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen, ja, dreht das von mir aus, aber wir werden es eh synchronisieren. Und wir haben es dann einfach geschnitten, vorgelegt und gesagt, das ist es jetzt und so muss es bleiben. Und hatten das Glück, dass dann alle mitgegangen sind, dass es auch funktioniert hat. Und interessanterweise ist die Skepsis in Frankreich, ist ein großer Co-Produktionspartner Arte France gewesen, also in Paris, die hatten von vornherein eigentlich da nicht so ein Problem mit, die fanden das toll. Und interessanterweise auch bei der BBC, die haben es nun 20.15 Uhr gesendet, im Gegensatz zum Beispiel jetzt in Deutschland, und da hat es fantastisch funktioniert. Die wollen jetzt, also die sagen, das ist genau der Weg, weil wir haben mit den schwedischen Serien schon angefangen, die Leute gewöhnen sich langsam dran mit den Untertiteln, das finden wir toll, das ist was Exotisches. Da war ein ganz anderes Verhältnis dafür da. Es waren also ganz unterschiedliche Reaktionen darauf. Aber am Ende haben auch in der ARD alle Redakteurinnen und Redakteure das mitgetragen und auch verteidigt. Weil natürlich, nachdem die Redakteurinnen und Redakteure überzeugt waren, das könnten Sie sicher bestätigen, kommt natürlich die nächste Ebene. Dann sagen die Chefredakteure, seid ihr bescheuert, ihr wollt doch nicht einen Film mit Untertiteln senden. Dann haben die Redakteurinnen und Redakteure wirklich gekämpft, sind da hingegangen und gesagt, ich zeige Ihnen das, dass es funktioniert wirklich. So sind wir bis ganz hoch alle Ebenen abgelaufen und am Ende haben das alle unterstützt. Und das ist ein großer Erfolg und sicherlich auch was überhaupt die Kraft des Films ausmacht. Sonst
es gibt noch andere Fragen, die stelle ich zurück wegen der Inszenierung, weil ich finde, sowas muss man ja auch mal inszenieren können. Das ist eine Riesenaufgabe. Jetzt wollte ich den Herrn Konrad noch kurz dazu fragen. Wenn Sie jetzt als Redakteur sowas gefragt würden, würden Sie es verteidigen, um das um 20.15 Uhr zu zeigen? Wie gehen Sie damit um? Sagen Sie, da habe ich eine Chance oder sagen Sie, das ist in der ARD aussichtslos, weil da gibt es so und so viele Einwände?
Aber Sie meinen jetzt wegen dem Stoff im Speziellen oder wegen der Sprachbarriere?
Den Stoff und die Sprache. Es lief ja in der ARD, glaube ich, nicht um 20.15 Uhr.
Ich weiß nicht, wann lief es denn? 21.45 Uhr, was wirklich für eine Dokumentation unter dem Titel lief es ja in der ARD, auch ein sehr guter Sendeplatz ist und der auch extra dafür freigeräumt worden ist. Es lief also nicht 23 Uhr, sondern 21.45 Uhr und das ist halt auch.
Und dann 8 Wochen am Stück, oder?
Nee, in der ARD waren es 4 Teile statt 8, auf Arte 8 und in der ARD 4.
Also, ich würde es immer versuchen, wenn wir das Gefühl haben, dass ein Stoff das hergibt und dass wir sozusagen auch mal unbequeme Wege gehen, das ist eigentlich bekannt und dass wir immer versuchen, diesen Kampf auch zu kämpfen gegen, wie Sie sagen, Widerstände, die von oben wie von unten manchmal kommen. Ich habe sozusagen gute wie schlechte Erfahrungen damit gemacht, gerade auch mit Sprachbarrieren, weil ich auch immer der Meinung bin, es wird zu schnell, zu viel synchronisiert, gerade wenn so babylonisch gedreht wird, wenn innerhalb eines Filmes verschiedene Sprachen aufeinanderprallen und dann so drüber synchronisiert wird, das hasse ich im Besonderen. Wenn eine andere Sprache gesprochen wird und dann wird gut Deutsch drüber synchronisiert, dann ist es okay, aber wenn ich weiß nicht, es war der diese Marcel Reich-Ranitzky-Film vor vielen Jahren, wo es sogar darum ging, also um Sprache und wo die sozusagen, dass er als der Pole, der Deutsch konnte, übersetzen konnte zwischen den Deutschen und den Polen und am Schluss sprechen die Nazis Deutsch und die Polen sprechen Deutsch und es machte gar keinen Sinn mehr. Sowas, da kriege ich natürlich auch Zustände, wenn ich sowas sehe. Ich versuche immer, solche Kämpfe zu kämpfen. Das gelingt mal und mal halt auch nicht. Aber ich finde, 20.15 Uhr ist ein Ziel, das wir natürlich immer vor Augen haben. Das ist einfach der beste Platz, den man kriegen kann. Und, das
Landauer, Ihre letzte große Produktion lief um 20.15 Uhr. Ja. Wie hat die funktioniert? Das weiß nicht, ob den Film jeder gesehen hat. Es ging um den ehemaligen...
Darf ich mal fragen, wer hat es gesehen? Landauer zufällig? Ach, naja, immerhin. Einige. 10 Leute. ja, da war vor allen Dingen, wir haben ja sehr bayerisch gedreht. Also sehr bayerisch.
Ja, wurde Sepp Bierbichler.
Genau.
Erwiesenermaßen, selbst das Wilhelm Tell bayerisch.
Wir haben ihn versucht, ein bisschen einzubremsen. Wobei, ihn versteht man ja sehr, sehr gut. Wir haben tatsächlich, während der Film lief, die Twitter-Kommentare verfolgt und es war tatsächlich eine der meistgestellten Fragen, war die nach den Untertiteln, was ich auch was ich enorm fand. Die gab es ja auch wirklich im Teletext, haben wir ja wirklich Untertitel angeboten. Der Film lief quotenmäßig leider deutlich unter Erwartungen, was mich echt getroffen hat, das kann ich nicht anders sagen. Ich habe mir da sehr viel mehr erwartet. 1% und Millionen Zuschauer. Ich weigere mich aber trotzdem, das sozusagen als Misserfolg zu sehen, weil wir ein phänomenales Presseecho und ein wunderbares Feedback von allen Seiten, von den Hobbysportlern bis zu den Hardcore-Fans, das war eine sensationelle transmediale Produktion, wo wir auf allen Ebenen vom Radio übers Internet alles abgefeuert haben, was ging und es war... läuft auch toll in der Mediathek, also das ist, man muss nicht sich immer nur so an den Quoten aufhängen und wir würden das auch jederzeit wieder
das
so
machen. Das wäre unser aller Wunsch, glaube ich, oder?
So machen wir das
aber
auch.
Aber so. Das liegt nicht an uns, das liegt in der Regel an den Redakteuren.
Also wir sehen uns. Das auch, wir wollen es natürlich so sehen, wir hätten uns trotzdem über ein paar mehr Zuschauer gefreut, Lee war nicht ganz glücklich programmiert, wir wollten einen fußballfreien Tag und haben nun den erwischt mit dem Schlecker-Film und noch Mario Barth und noch sonst irgendwas, wo wir das Gefühl hatten, wir haben so ein bisschen, glaube ich, das Problem gehabt, dass am Anfang das als Fußballfilm empfunden wurde und nicht als Drama, dass es nun einfach einmal war. Es ist ja kein Fußballfilm, sondern es hat vielleicht den Hintergrund, den fußballerischen, aber das war's. Und da haben wir vielleicht ein bisschen ein paar Fehler in der Programmierung gemacht, aber nichtsdestotrotz, das war schon die richtige Entscheidung, diesen Film so zu machen, wie wir ihn gemacht haben. Und wir sind auch sehr stolz drauf, wir finden den sehr gelungen.
Hört man doch gerne.
Ja.
Zu einem anderen Film, der es da leichter hatte, erst ein Zitat, Borgia. Das ZDF zeigt 600 Minuten lang das Patendrama Borgia über Sex, Lügen und Mord im Vatikan der Renaissancezeit. Doch wegen der Fixierung auf allzu modern wirkende Intrigen wird die imposante Serie der dargestellten Epoche leider kaum gerecht. Ein Zitat von Nikolaus Festenberg vom Spiegel. Betafilm verkaufte die Serie in knapp 40 Länder. Was sagt der Co-Partner dazu, Patrick Hör.
Ich bin ausgewiesener Dokumentarfilmmann und insofern
für Borgia
ist das nicht so exakt mein Metier. Aber es ist bei dieser Serie genau dasselbe wahr, was auch bei vielen anderen historischen Stoffen gilt. Es zählt auch ein bisschen der Mut. Ich will mich durchaus jetzt mal für die Borgias aussprechen, nicht nur, weil ich da geschäftlich mit drin hänge, sondern es war im Letzten, da habe ich die Entstehungsgeschichte miterlebt, auch eine große finanzielle Anstrengung, so etwas zu machen. Und warum das so teuer war, hatte letztlich zwei Gründe. Einmal, weil man gesagt hat, man möchte mit einem amerikanischen Autor an ein europäisches Thema hingehen. Das ist ganz wichtig, Geschichte wird ja aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt und die Amerikaner haben es in dem Fall natürlich lieber etwas deftiger gemacht. Den Film gab es ja auch, oder die Serie gab es ja auch in verschiedenen Versionen. Nicht alle durften frei gezeigt werden im Free TV. Mhm. Aber der andere Punkt, der ist mir eigentlich wichtiger, weil er mir die Brücke erlaubt zum Dokumentarfilm. Man hat einen historischen Stoff und hat trotzdem gute Schauspieler genommen. Gerade im Dokumentarfilm sind wir eine Weile lang in der Geschichte des Dokumentarfilms durch so eine ganz schwierige Kurve gefahren, als alle Leute gesagt haben, ja, im Grunde ist das Archivmaterial zu blutleer, wir müssen da inszenieren. Und hat dann angefangen, mit Komparsen Pseudospielfilme zu drehen und mit dokumentarischen Regisseuren, die dann angefangen haben, mit stummen, kostümierten Schauspielern große historische Themen zu bearbeiten. Und ich bin wirklich herzensfroh, dass diese Zeit inzwischen vorbei ist, dass auch im Dokumentarfilm, wenn es um historische Nachinszenierungen geht, dieselben Maßstäbe an Dramaturgie, an schauspielerisches Talent, schauspielerische Größe angelegt werden wie beim Spielfilm. Das war leider nicht immer so. Und inzwischen haben Inszenierungen, und ich glaube, das erste Beispiel, was wir gesehen haben über die Kriegstagebücher, war dann ein guter Beleg dafür, ein Niveau erreicht, was absolut identisch ist mit jedem fiktionalen Herangehen und was es trotzdem erlaubt, echte Geschichten, Geschichten von echten Menschen zu erzählen, aber eben mit Hilfe von Schauspielern und mit diesem gesamten dramaturgischen und visuellen Repertoire, was einen Stoff für Menschen interessant und emotional mitfühlbar macht.
Ja, Sie sprechen vor allem diese Sendereihe im ZDF, die am Sonntag immer um 19.30 Uhr kommt, an. Haben wahrscheinlich viele von Ihnen schon irgendwann mal mitgekriegt, Terra X und folgende, ich weiß diese Untertitel alle gar nicht, wo man einfach den Eindruck hat, als normaler Zuschauer, da wird Historie irgendwie ein bisschen schmonzettenartig aufbereitet mit schlechten Schauspielern, also alles ist unzureichend, das Wichtigste ist der Text, eigentlich sind es nur eher mäßige Bilder für den Text, aber es muss halt viel passieren. Und da sind wir natürlich im Grenzbereich, wo man sagt, braucht es das heute, um Geschichte gutierbar zu machen? Oder geht man dann gleich den Weg, den Jan Peter gegangen ist? Das ist natürlich der sehr viel aufwendigere, sehr viel schwierigere. Aber da hat man natürlich am Ende ein wunderbares Endergebnis. Wobei ich glaube, dass das ZDF trotzdem ganz gut fährt, was ihre Akzeptanz bei den Zuschauern betrifft mit dieser Sendereihe.
Ja, wir wollen ja auch nicht die Kollegen da bashen beim ZDF, aber man muss ganz klar sehen,
ach ja, manchmal darf man schon ein bisschen
bashen. Das ist ein Publikum, was gesellschaftlich zu einer ganz bestimmten Kategorie gehört, nämlich der über 60-Jährigen. Das ist ja wahrhaft das Durchschnittsalter dieser Sonntagabendsendeplätze. Und jeder entwickelt im Laufe seines Lebens bestimmte Sehgewohnheiten. Und wenn es denen gefällt, dann ist das einfach so. Ich kann nur sagen, dass vielleicht dieselben Stoffe auch von anderen Leuten erzählt werden und mit ganz anderen Mitteln eben für andere Zielgruppen. Das ist genauso Realität. Ich meine, wir leben jetzt in einer Zeit, wo verschiedene Generationen auch Medien völlig anders nutzen. Es gibt jetzt schon Leute, die Filme angucken, die überhaupt nicht verstehen, warum ein Film nur zu einer bestimmten Zeit ausgestrahlt wird, weil sie überhaupt kein lineares Fernsehen mehr nutzen. Das ist ein echtes Problem. Also wir haben einen 24-Stunden-Spartensender, der nur geschichtliche Themen behandelt und haben den natürlich programmiert, wie man so einen linearen Sender programmiert. Da kommen die Themen zu bestimmten Zeiten, kommen bestimmte Macharten zu bestimmten Zeiten. Und die sogenannten Programmplaner, das sind auf ihre Weise besondere Künstler, weil die versuchen, sich in den Lebensalltag, die Routinen von ihren Zuschauern hineinzudenken und zu überlegen, wann kann ich was am besten zeigen und was zeige ich dann am besten danach, ohne mich zu wiederholen, aber trotzdem will ich ja meinen Zuschauer nicht verlieren. Das ist eine Art von Kunst, die vielleicht am ehesten noch fast mit einem Kurator einer Ausstellung zu vergleichen ist, aber zunehmend schauen die Zuschauer so vorprogrammiertes Fernsehen gar nicht mehr an, sondern schauen jeden Film für sich. Und übrigens, die Borchas waren ja auch im Netz ein Hit, weil es eben ein typisches Produkt dieser Zeit ist, wo Serien im Netz geschaut werden oder bei Video-on-Demand-Anbietern, die es einem eben erlauben, selbst ad hoc zu entscheiden, ob ich jetzt eine Folge schauen möchte oder zwei oder gar drei oder vier am Stück.
Ja, ich finde es ja gar nicht schlecht, wenn die Sender, die sich ja so ein enges Korsett gestrickt haben, mit dieses 20.15 Uhr, 21.45 Uhr, wenn dieses Korsett wieder aufgebrochen wird, das ist ja für uns Filmemacher, denke ich, oft ein Problem, diese 88-30 Filme, die um jeden Preis in dieses prokrustes Bett gezwängt werden müssen, das könnte ja dann vielleicht, wenn das ad absurdum geführt wird, wieder ein bisschen aufgebrochen werden. Fände ich nicht schlecht. Ich finde es eh ein Problem, dass man das so gemacht hat. Ich weiß nicht, leiden Sie da auch drunter oder
klar, betrifft Sie absolut, das? Oder ich schon, bin ja. Da auch nicht immer dafür. Es hat interessanterweise auch oft einen positiven Effekt. Tatsächlich ist der Landauer, da war Herr Steinbichler der felsenfesten Überzeugung, dieser Film muss 98 Minuten lang werden und überlegte schon, eine alternative Director's Cut-Fassung zu schneiden für die Festivals. Und wir mussten ihn eben tatsächlich auf die 88-30 zwingen und er war am Schluss so glücklich über diese Fassung, dass er sozusagen, wir das Gefühl hatten, manchmal musste eben dann doch auch ein Regisseur zu seinem Glück zwingen, aber das ist natürlich die Ausnahme. In der Regel ist das sehr, sehr unglücklich, auch für Lizenzankäufe. Ich mache ja viel Kinderspielfilme und da haben wir ganz oft so das Problem, dass das auf die Slots nicht passt. Tolle Filme, die wir gerne kaufen würden, einfach nicht passen und zusammenschneiden darf ich sie aber auch nicht. Und das ist also ganz oft sehr, sehr ärgerlich. Und man versteht es auch immer nicht, wo man denkt, also wieso könnt ihr denn da nicht jede blöde Wetten-Das-Folge darf überziehen und darf sonst wie lang werden oder da ist es dann gar kein Problem. Warum könnt ihr denn die Nachricht nicht mal 5 Minuten so? Und also ich, da fehlt mir sozusagen auch der politische Kontext ganz oft, dass ich das sehr naiv dann immer nicht verstehe und auch doof finde. Aber ich
gehen wir wieder zum Historischen zurück, ja. Sind wir ein bisschen weg davon. Ein Zitat, der Film Die Spiegelaffäre ist ein Meisterstück aus der Historienwerkstatt des Fernsehens. Glänzend geschrieben, glänzend inszeniert mit glänzenden Schauspielern. So viel Glanz war selten. Herr Beetz, Sie haben das geschrieben. Frage vielleicht, die das erleichtert. Der Unterschied jetzt zwischen Der Tunnel, das ist immerhin 13 Jahre her, und Die Spiegelaffäre, für den Autor, für die Bedingungen der Autorenschaft, ist da was, hat sich da was verändert, ist da was gleich geblieben?
Schwierige Frage. Also erstmal, Der Tunnel war ein Zweiteiler, Die Spiegelaffäre war ein Einzelfilm, hatte tatsächlich 95 Minuten, hat also den Programmrahmen ein kleines bisschen sprengen dürfen. Die Spiegelaffäre, so komisch das jetzt klingt, ist doch ein monothematisches Ereignis. Ja, während, das ist irgendwie Der Tunnel auch, aber Der Tunnel ist, der Film war ein Amalgam aus 30 Tunnelgeschichten, ja, aus der wir letztendlich eine fiktive gebaut haben. Und die Spiegelaffäre ist ein tatsächliches, historisches, sehr komplexes Ereignis, wo man sich an letztendlich an einer Wirklichkeit orientieren musste. Ja? Natürlich sind beide Filme verdichten, beide Filme haben einen gewissen fiktionalen Anteil auch, ansonsten würde die Verdichtung auch gar nicht funktionieren. Was hat sich geändert? Es gibt noch einen Unterschied, Der Tunnel wurde von Sat.1 finanziert, Die Spiegelaffäre ist öffentlich-rechtlich. Ich muss ein bisschen nachdenken, weil Der Tunnel ist echt lang her, aber der Stoff, der wurde bereitwillig, wurde der finanziert und produziert. Bei der Spiegelaffäre hatten wir ziemliche Anlaufschwierigkeiten, den Film überhaupt realisieren zu können. Und die Argumente, die uns zuerst entgegenschwappten, waren eigentlich die üblichen, wer soll sich das denn angucken? Ja? Wobei die Argumente changierten zwischen ist viel zu komplex bis das kennt doch eh schon jeder. Was wiederum zeigt, jeder hat so seinen subjektiven Blick drauf und es ist schon gar nicht von der Herangehensweise auch von Redakteuren irgendwie objektivierbar, warum jetzt so ein Film gemacht werden sollte und warum nicht. Wir sind einen langen Weg gegangen. Wir sind, beim Tunnel war der Weg auf jeden Fall kürzer. Es waren, mal 4, 5 Drehbuchfassungen ist das Übliche. Bei der Spiegel-Affäre waren es dann am Ende 15. Was natürlich wiederum der Wirklichkeit geschuldet war, weil wir tatsächlich keinen historischen Fehler bauen wollten. Und während der Arbeit über die Gespräche mit Zeitzeugen, über neue Quellen, die sich aufgetan hatten, sich auch neue Wirklichkeiten aufgetan haben, die wir für wichtig erachteten. Zum Beispiel haben wir, glaube ich, schon 7, 8 Fassungen geschrieben, bis wir tatsächlich 2 Quellen zur Verfügung hatten, die gesagt haben, ja, es gab geheimgestempelte Dokumente im Spiegel, was ja eigentlich für die ganze Wahrnehmung der Spiegel-Affäre eine Sensation ist. Und wir haben das natürlich in den Film eingebaut. Und also es war eine sehr, sehr akribische Arbeit. Es war ein sehr viel Reden mit Zeitzeugen. Es war sehr viel Lesen von Büchern auch, sehr viel Aufdecken von Widersprüchen in den historischen Quellen, bis wir uns dann endlich mal daran gewagt haben, aus diesem riesengroßen Konglomerat eine erzählbare Geschichte zu bauen. Uns war relativ klar, das wird ein Duell, das wird das Erzählmotiv, ein Duell zweier Alpha-Tiere. Man kann dem Film natürlich jetzt auch vorwerfen, das ist eine unzulässige Verdichtung. Es war für uns die einzig mögliche. Beim Tunnel lag das Erzählmotiv in der Sache selbst. Da musste man nichts verdichten. Das war also der Tunnel ist eine dieser Geschichten, die sind einfach ein Elfmeter, die muss man versenken. Das ist alles schon da. Bei der Spiegel-Affäre musste man sich alles wirklich hart erarbeiten.
Das sind zwei wichtige Begriffe. Das eine ist verdichten und das andere ist das dokumentarisch Genaue, was ja immer, denke ich, bei historischen Filmen beides eine immense Rolle spielt. Sie, der Sie mit Dokumentarfilmen mehr zu tun haben, sehen Sie in einem Spielfilm auch die Notwendigkeit oder würden Sie da sagen, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, die sogenannte dokumentarische Genauigkeit?
Also ich glaube, die Zuschauer, vielleicht spüren sie es eher, als dass sie es wissen, aber wenn man einen Spielfilm anschaut, dann weiß man, dass nicht alles stimmt, was man da sieht, auch wenn es um historische Themen geht. Und das ist insofern auch kein Betrug an der Sache, sondern das ist einfach eine andere Sprache, die da gesprochen wird im Spielfilm. Beim Dokumentarfilm baue ich ein, als Zuschauer, ob ich es jetzt durchdenke oder ob ich es einfach aus dem Bauch raus mache, so ein gewisses Vertrauensverhältnis auf in denjenigen, der mir die Geschichte erzählt. Das heißt, dem geht es letztlich darum, mir etwas zu erzählen, was so war. Und es kann natürlich sein, dass man bestimmte kleine Brücken schlagen muss, wo man Dinge erzählt, die vielleicht nicht genau so waren oder Dinge erzählt, von denen man nicht genau weiß, wie sie waren. Ja, es ist ja nicht alles klar, was man an historischen Fakten vorfindet. Aber letztlich vertraue ich auf die Intention des Filmemachers, dass er mich nicht verarschen will. Und das ist ein Kriterium, was ja beim Spielfilm gar keine Rolle spielt. Nicht, dass der Spielfilmmacher seine Zuschauer verarscht, aber es geht darum, dass diese Treue, die Sachtreue oder dass man versucht, einer Ereignisreihung oder einem bestimmten Ereignis gerecht zu werden im Sinne eines Chronisten, das ist nicht das Kriterium für den Spielfilm. Das ist aber das entscheidende Kriterium beim Dokumentarfilm.
Da bin ich jetzt auch nur zum Teil der Meinung, wenn ich dran denke, es wurde vorher schon erwähnt, der erste Film, den ich gemacht habe, Schiefweg, aus dem Leben der Emmerenz Meyer, spielt 1882 etwa auf dem Land unter Bauern. Und ich dachte damals, also Bauern unter Schauspielern finde ich nicht, also muss ich Laien nehmen, damit, wenn die Heuernte machen, wenn die schwitzen, wenn die arbeiten, damit das alles im Detail stimmt und damit das auch, damit ich den Zuschauer nicht betrüge sozusagen. Das war natürlich meine eigene Intention und Absicht, das kann man nicht generalisieren, aber ich finde das durchaus schon ein Aspekt, der natürlich bei Ihrem Film, glaube ich, ganz vordringlich ist, dass das dokumentarisch so genau ist, wie man das herstellen kann? Oder war das jetzt für Sie auch nicht relevant? Weil gerade anhand der Tagebücher ist man ja noch mehr verpflichtet, dem, was diese Menschen dort beschreiben, empfinden, in irgendeiner Form gerecht zu werden.
Na, es ist auch wieder sehr komplex, weil die Wirklichkeit, wie wir alle wissen, ist natürlich einfach ist nicht so leicht abzubilden. Ja, Jorge Luis Borges hat, glaube ich, mal gesagt, die einzige genaue Karte von China ist so groß wie China selbst. Also sozusagen in dem Moment, wo wir aussuchen, auswählen, Dinge weglassen, also unseren Blick reinbringen, sagen, ah, hier ist eine schöne Emotion, naja, die 10 Seiten sind besonders langweilig, auch wenn vielleicht das Empfinden des Tagebuchschreibers oder der Tagebuchschreiberin dann noch anders wäre, ist schon mal ein Ding. Ist schon mal eine Auswahl, die wir treffen müssen. Also bei den 14-Tage-Büchern war klar, für mich ist nicht so das Wichtige, es ist jetzt alles die Wirklichkeit, also es ist alles die authentische Wirklichkeit. Ja, die Tagebucheinträge stimmen alle, ja, die Abfolgen stimmen alle. Aber eigentlich ist das Ziel für uns gewesen, das so zu verdichten, dass dann einfach eine Art Wahrheit entsteht. Also dass vielleicht nicht alles immer die Wirklichkeit an diesem einen Tag ist, wobei, wie gesagt, die Einträge stimmen alle, aber dass das alles verdichtet eine eigene Wahrheit über den Krieg erzählt. Wir haben ja eben auch sehr viel weggelassen. Wir haben den Krieg in den Kolonien und den Hochseekrieg und dies und jenes absichtlich alles weggelassen, sagt keine Vollständigkeit, aussuchen und über das Aussuchen eher ein Gefühl herstellen, das dem Kern dieses Krieges, dieser Katastrophe, dieser Zerstörung von Europa, kann man sagen, der europäischen Ideen, die es da vorher gab, oder Zivilisation, wie auch immer man das nennen will, nahe kommt. Und da ist eben dann der Auswahlprozess der Verdichtung sehr wichtig, eben des Aussuchens, des Weglassens. Und da sind, glaube ich, zwei Dinge mit dem Nicht-Betrügen für mich sehr wichtig gewesen. Versuche ich denen zu entsprechen. Also klar, Käthe Kollwitz hat ein 900-Seiten-Tagebuch, was haben wir drin, ja? Aber ist das eine Käthe Kollwitz, von der ich ausgehe? Sie entspricht dem Kern dessen, was diese Frau in dem Krieg empfunden hat. So, das ist das, dass ich mich nicht betrüge und damit auch die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht betrüge. Das ist das Erste und ergibt die Verdichtung am Ende ein Bild, das ich eben auch dramaturgisch und vom Filmerzählerischen her nachvollziehen kann. Und dafür muss man eben auswählen und Sachen gewichten und Sachen umstellen, sonst entsteht ja kein Film, weil das Leben ist einfach anders. Und dann noch das Nächste ist mit der Wahrheit, mit der Wirklichkeit. Was schreibe ich in ein Tagebuch? Vielleicht schreibe ich eben bestimmte Dinge auch nicht rein. Vielleicht bin ich auch eine bestimmte Person für mein Tagebuch und bei anderen wiederum eine andere Person. Es gibt ja die berühmten Beispiele von Leuten, die plötzlich sterben und deren Geliebte oder Frauen oder Männer in dem Tagebuch dann lesen, dass die Person ihren Beruf oder die Frau oder immer gehasst hat, nie was darüber gesagt. All diese Dinge gibt es, sind immer verschiedene Personen, die man ist. Und das alles ist bei so einer Verfilmung von Tagebüchern und als Dokument zu behandeln, zu beachten. Also sie sind einerseits Dokument, andererseits müssen sie eben auch ein Gefühl wiedergeben von dem, was vielleicht hinter den Personen steht, was eben die Wahrheit hinter dieser Oberfläche von das sind die geschriebenen Worte.
Ja, das ist ja die Möglichkeit, die das Spiel für mich
eröffnet. Das ist eben die Möglichkeit natürlich. Von Film überhaupt, genau. Ja.
Ja. Das finde ich auch alles richtig, was Sie sagen. Ich denke, in jedem Fall bedeutet es aber, dass man sehr verantwortlich mit dem Material umgeht und dass man halt dem Autor, dem Regisseur vertrauen muss, das auch zu tun. Ja. Also jetzt sagen wir mal ein Gegenbeispiel, es ist ein bisschen ungünstig, weil niemand davon hier ist, Wanderhure. Ja, ist ja auch ein historisches Werk. War extrem erfolgreich, hatte über 9 Millionen Zuschauer. Da sehe ich jetzt gar keine historische, da weiß ich auch nicht, was hat jemand ausgewählt, ist das ein Kalkül, dass man sagt, also allein der Name und das Milieu und ob ich jetzt das Mittelalter brauche, natürlich ist es ein Bestseller, also da tue ich mir dann schwer. Aber ich meine, da kann man auch sagen, diejenigen, die das gemacht haben, die sind ganz verantwortlich damit umgegangen. Wo ist da die Grenze?
Aber es ist ja auch wieder, das ist das beste Beispiel dessen, dass Geschichtsfilme, Geschichtsfernsehen, Film eigentlich fast mehr über uns erzählt als über die Geschichte selbst. Dieses Mittelalter hat natürlich nicht existiert. Es ist ein Wunschtraum, dass sozusagen in bestimmten Milieus, dass wir offenbar in Deutschland oder in einem viele Menschen in Deutschland haben, diesen Wunschtraum dieses romantischen Hebammen, Wanderhuren, Mittelalters sozusagen, der verfolgten Frauen, der bösen Kirche, all dieser Dinge, die eben überhaupt nicht existiert haben. Die sagen nur etwas über uns, aber nichts über die Geschichte. Aber da sie ja was Interessantes über uns sagen, ist es auch schon wieder irgendwie spannend. Über unsere Sehnsüchte.
Ja, nachdem das Thema ja Fakt und Fiktion ist, wo ist dann
Fakten
das
Fakt? Gibt's dann nicht,
da gibt es keine Fakten.
Da gibt es keine Fakten, nein, würde ich auch sagen. Da gibt's wahrscheinlich nicht viele. Welche denn?
Ja, Herr Konrad, wie gehen Sie jetzt daran? Würden Sie sagen, sowas mache ich, würde ich machen, ohne Scheu, einfach weil ich es unterhaltsam finde, weil es ja, einfach das Mittelalter, wie man es gerne hätte, abbildet. Ich meine, man muss, darf ja nicht vergessen, zum Beispiel Sissi ist nach wie vor eine der erfolgreichsten, ja, man kann nicht so Miniserien sozusagen, also Filme, die es überhaupt gibt. Und das ist eine reine Glorifizierung oder eine Schöndarstellung einer Zeit, die mit der Realität gar nichts zu tun hat. Natürlich kann man sagen, es ist legitim.
Das ist auch. Ich finde das, also ich tue mir da total schwer, da irgendwie pauschal etwas dazu zu sagen. Ich finde, das muss man im, von Fall zu Fall entscheiden. Und ich habe ein großes Faible für Unterhaltung und für den unterhaltenden Spielfilm. Und ich finde, wenn ein Stoff wie die Wanderhure so daherkommt, dann darf man den auch so erzählen. Und dann ist das sozusagen auch ein Agreement mit dem Publikum, das man trifft, das sozusagen gar keinen Anspruch auf Wahrhaftigkeit erhebt. In dem Moment, wo man die Spiegelaffäre erzählt, hat man den aber einzuhalten oder dann ist das ein anderes. Und dann ist auch der Zuschauer ein Böse, wenn man sozusagen zu weit sich entfernt von einer Tatsächlichkeit oder einer Realität. Und deswegen würde ich das immer im Einzelnen betrachten. Aber ich hätte kein Problem damit, Geschichte oder historische Dinge auch der Unterhaltung halber dran zu geben. Also auch nicht für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das, die Wanderhure ist jetzt Sat.1, aber ich würde das auch in der ARD, jetzt nur weil wir öffentlich-rechtliches Fernsehen sind, heißt das nicht, dass wir da nicht auch sozusagen sowas machen dürfen oder auch tun. Jetzt hätte ich gerne ein paar Beispiele. Haben Sie welche?
Patrick Hörl wollte noch was dazu sagen.
Nein, ich wollte mich nur nicht in der Richtung missverstanden wissen, dass ich jetzt nur den Dokumentarfilm gut finde. Es gibt viele Dinge, die im geschichtlichen stattfanden oder eben nicht in der Jetztzeit, die man dokumentarisch überhaupt nicht vernünftig erzählen kann. Ich bin auch sicher, es gibt Filme, über die es überhaupt Geschichten gibt, die eine Zeit oder einen Moment in der Geschichte besser treffen, indem sie etwas komplett Fiktionales machen. Mhm. Beispielsweise einen Menschen erfinden, absolut, ja, den es nie gegeben hat. Und trotzdem habe ich vielleicht als Zuschauer anschließend, nachdem ich den Film gesehen habe oder die Geschichte gelesen habe, mehr über diese Zeit erfahren als durch ein irgendwie belegbares Dokument. Das ist einfach nicht das einzige Kriterium. Denken Sie an Ihre eigene Lebensgeschichte. Mir geht es zumindest so. Allein meine Erinnerung an bestimmte Ereignisse zwischen der Zeit, wo ich vielleicht 30 war und der Zeit, wo ich jetzt dran denke, kann sich ziemlich deutlich unterscheiden. Ja, das Gleiche, ich kriege dieselbe Realität vor den Blick oder vor die Erinnerung und habe eine völlig andere Erinnerung oder eine weitestgehend andere Erinnerung als vor einigen Jahren.
Ich denke, man muss sich wahrscheinlich generell davon freimachen, zu sagen, Geschichte ist etwas Objektivierbares. Ich glaube, davon dürfen wir gar nicht ausgehen. Also wie wir unser Leben, also wir alle nehmen unser Leben, unsere Gegenwart sicher ganz unterschiedlich wahr. Und jede Wahrheit oder jede subjektive Wahrheit hat ihre Berechtigung, das ist gar keine Frage. Also ich glaube auch nicht, dass man da mit dem Maßstab hergeht, zu sagen, man muss jetzt der Geschichte gerecht werden oder vielleicht eher den einzelnen Personen oder den einzelnen Figuren, weiß ich nicht, könnte man zumindest drüber nachdenken. Vielleicht fragen wir nochmal den Herrn Beetz zur Hindenburg, weil das ist ja nun auch ein historischer Stoff, auch ganz was anderes, war sehr erfolgreich, war spannend, war ein Abenteuer, hat auch einen historischen Hintergrund, nämlich diese Katastrophe in Lakehurst und ist sehr frei jetzt sozusagen mit dem Stoff umgegangen, kann man aber nicht kritisieren, war wie sind Sie da rangegangen jetzt zum
Beispiel? Ich bin da schon sehr historisch rangegangen und auch dieser Film hat diverse Entwicklungsstufen durchlaufen, bis endlich mal die erste Klappe gefallen ist. Also das ist der Film, an dem ich wirklich am längsten dran war, den ich auch am längsten machen wollte. Also bis von der ersten Idee, bis es dann realisiert wurde, hat es 9 Jahre gedauert. Und manche Projekte schleppt man wirklich eine Weile mit sich rum. Und die Hindenburg ist insofern ein Sonderfall, als es ein Film ist, der ein großes, sehr großes Budget hat. Dieses Budget kann eventuell auch mal von einem öffentlich-rechtlichen Sender für einen Film gestemmt werden, von den privaten scheinbar nicht. Es war ein RTL-Film. Und RTL hat für diesen Film
10 Millionen Euro.
Ja, hat 10 Komma gekostet und RTL hat für diesen Film so viel Geld in die Hand genommen, wie glaube ich noch nie vorher für einen fiktionalen Stoff, nämlich 5,5 Millionen. Wir können alle rechnen, fehlen ungefähr 5 Millionen, wo holt man die her? Und das ist natürlich dann über Jan Moito, über Auslandsverkäufe, über Lizenzen und so weiter, kommen dann weitere Partner dazu, die den Ansatz, den wir zuerst hatten, ich und mein Co-Autor Martin Pristl, nämlich tatsächlich historisch zu erzählen und in der Hindenburg, in diesem seltsamen Fluggerät eigentlich auch eine Verdichtung stattfinden zu lassen, der Situation, die 1937 in Deutschland geherrscht hat. Also 37. Es ist schon Nazi-Deutschland, aber es ist noch kein Zweiter Weltkrieg. Ja? Wie wurde auf Deutschland geguckt? Wie hat sich Deutschland dargestellt? Was ist tatsächlich passiert? Was hat es schon an gesellschaftlichen Verwerfungen gegeben, an Brutalitäten, an Unmenschlichkeiten und so weiter? Das war unser Ziel. Das war aber nicht unbedingt das Ziel RTLs und es war nicht unbedingt auch das Ziel der Partner, die dann im Boot waren. Das heißt, bei diesem Projekt geht man dann natürlich auch Kompromisse ein. Wobei ich sagen muss, das war bei diesem Projekt so, ich bin keiner, der nur historische Filme schreibt, ich schreibe auch Krimis und ich schreibe auch Unterhaltung. Ich finde auch, dass nicht unbedingt jeder Film, der in der Vergangenheit spielt, ein historischer Film deswegen ist. Es gibt ganze Genres, die in der Vergangenheit spielen und nicht historisch sind, Western zum Beispiel, sind nur punktuell historisch und solche Dinge dann, gerade bei Spielfilmen, auch bis zum gewissen Grad nicht mehr der Wirklichkeit verantwortlich sind, sondern dem Mythos. Beides, das Dokumentarische wie auch der Spielfilm, sollte bestenfalls einer Wahrheit verpflichtet sein. Aber man kann der Wahrheit eben auch über den Mythos nahe kommen. Und das spielt bei der Spiegel-Affäre, es spielt beim Tunnel mit, es spielt in einer ziemlich extremen Form auch bei der Hindenburg mit. Insofern hat mir dieser Film jetzt keine schlaflosen Nächte bereitet, obwohl ich ihn ganz gerne ein bisschen anders gehabt hätte am Ende.
Aber man wie ist, zum Beispiel?
Bitte?
Wie zum Beispiel?
Ja, tatsächlich historischer und weniger comicartig, würde ich mal sagen. Ja? Es fängt mit Kleinigkeiten an, wie zum Beispiel dieser Anfangsszene, wer hat ihn gesehen? Okay, gar nicht so viele, aber ich muss mal erklären. Am Anfang fängt das an mit einer Segelflugsequenz. Ja? Ein Schulgleiter stürzt in einen Teich. Ja, und ich habe ziemlich lang recherchiert, wie so ein Fluggleiter, so ein Schulgleiter, auf dem damals Segelflieger ihren Bronze-Badge irgendwie gemacht haben, also wie die Dinger funktioniert haben. Im fertigen Film stand mir dann wirklich die Haare zu Berge, so funktionieren diese Flieger nicht, ja. Da schluckt man mal, okay, das Publikum kriegt das mit, jeder Segelflieger würde mir die Birne einschlagen, wenn er wüsste, also das ist dann, es sind so Dinge, da hätte man auch anders damit umgehen können, aber die Kriterien sind dann einfach andere beim Filmemachen und das wissen wir ja alle, irgendwann übt der Autor auch nicht unbedingt mehr Macht aus auf das Projekt. Und man muss loslassen, man muss sein Baby loslassen und gucken, was die anderen draus machen. Und gerade die Hindenburg ist ein sehr starken Pro und Contra bei mir einfach. Obwohl ich unterm Strich schon finde, ja, gute Unterhaltung. Ich will einfach auch immer gut unterhalten und auch gut unterhalten werden.
Warum überhaupt historische Filme? Was ist für Sie der Reiz an einem historischen Film zum Beispiel? Sie sagen, Sie machen auch andere Sachen, auch Gegenwartsgeschichten. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das ist für mich jetzt der spezielle Reiz, einen historischen Film zu machen, weil?
Es ist ein persönliches Interesse an Historie, an Geschichte, auf jeden Fall. Und das muss man mitbringen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt losgerannt bin und gebrüllt habe, ich will die Spiegel-Affäre machen, sondern das war eine Produzentenidee, die mir zugetragen wurde. Und ich muss mich dann mit dieser Idee anfreunden, weil gerade die Spiegel-Affäre etwas ist, was eigentlich für einen Autor nicht unbedingt sexy ist. Und auch, man muss sich jetzt irgendwie auch überlegen, wie würde man das tatsächlich einem Publikum erzählen. Bei der Spiegel-Affäre hat mich die Herausforderung gereizt. Es ist irgendwie, es ist schon ein bisschen ein akademischer Ansatz gewesen. Und das Ziel war aber, tatsächlich ein Stück Entertainment zu machen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe mal einen Stauffenberg-Film gemacht und dachte ich auch, wie macht man einen Film über Stauffenberg? Da war es relativ einfach, denn das war letztlich der Tag des Attentats. Und der war so spannend von Haus aus. Natürlich auch die Überlegung, ich glaube, war einer meiner erfolgreichsten, also von der Quote her hatte über 7 Millionen Zuschauer, war natürlich zu überlegen, wie geht man damit um, mit diesem Tag. Und das ist eigentlich ein Krimi. Also macht man im Grunde einen Krimi, versucht schon möglichst genau natürlich diesen Tagesablauf, der ist ja minutiös festgehalten, wobei man auch immer, das sind natürlich die springenden Punkte, nicht weiß, wie die Befindlichkeit der Person ist. Ja. Also die Befindlichkeit dieser Figur Stauffenberg, die habe ich mir erarbeitet, indem ich wirklich alles über ihn, von ihm, was irgendwo verlautbart war, gelesen habe und mir so versucht habe, ein Bild zu machen. Genauso Adolf Hitler, ich habe seine sämtlichen Tischreden und sonstige Reden gelesen, weil ich einfach, und das ist, glaube ich, schon ein springender Punkt, dass man eben versucht, einzusteigen in die Personen, versucht, mir ein Bild zu machen, wie ticken die, wie sind die. Und dann natürlich treffe ich eine Auswahl, das ist ganz klar, dass man, wie gesagt, man kann das, glaube ich, nicht generalisieren, kann ich sagen, also so ist die historische Wahrheit, so ist Tom Cruise, hat den Stauffenberg auch danach gespielt, der hat wieder einen bisschen anderen Stauffenberg dargestellt. Man kann jetzt nicht sagen, das ist die Wahrheit und das ist nicht die Wahrheit. Also was bei uns sicherlich wichtig war der Tagesablauf, und ich habe jetzt keine Liebesgeschichte reingebaut wie die Amerikaner, weil ich wusste, dass der Stauffenberg jetzt nicht so der große Liebhaber war. Trotzdem gibt es natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung von dem Ganzen. Das ist ja auch, es geht ja auch nochmal über die Schauspieler natürlich, das darf man ja nicht unterschätzen. Auch die Schauspieler erfinden ja die Figur, diese historische Figur neu. Ja. Wie gehen Sie jetzt zum Beispiel, wenn Sie so viele Menschen haben, Herr Peter, also so, aus so vielen Nationen, es ist ja auch oft schon eine Frage der Verständigung, wie vermittelt man denen, wohin man kommen möchte mit den Figuren, welche Figuren sie überhaupt darstellen und wie jetzt ihre Wahrnehmung von diesen Figuren ist. Gelingt es mit so verschiedenen Nationen?
Ich fand das wirklich eine ganz unglaubliche Bereicherung für mein Leben, das so zu machen, also auf diese verschiedenen auch Schauspielerkulturen zu treffen. Also wie bereiten sie sich auf eine Rolle vor? Ja? Geht das eher über den Kopf, jetzt zum Beispiel in Deutschland, als ich lese alle Bücher darüber, oder geht das eher über den Bauch, dass die Franzosen dann dahin fahren und sich das angucken, wo der wirklich gelebt hat oder sowas in der Art, und dieses eher analytische und eher ganz warme, und auch, dass die Menschen natürlich anders am Set agieren, die Italiener, die sich ständig anfassen, und die Engländer, die sich nie anfassen dürfen und so weiter. Also diese unterschiedliche Energie einfach zu nehmen. Die waren alle 14, unsere 14 Hauptfiguren, wir haben ja auch insgesamt, waren es glaube ich über 100 Rollen fast, also haben die, aber die Hauptfiguren haben sich wirklich alle ganz toll vorbereitet, die haben das Projekt einfach fantastisch unterstützt und auch geliebt, also sie haben alle in ihren Ländern darüber gelesen, kamen schon mit großen Exzerpten an und gesagt, ich habe mir das so und so gedacht, ja so, und ich habe mir das so gedacht, und dann ist das ja eine Debatte, und manchmal muss man seinen Willen auch durchsetzen, das wissen Sie ja, manchmal muss man die Schauspieler und Schauspielerinnen lassen, manchmal eben auch nicht, das ist ganz wichtig. Und da immer so einen guten Zwischenweg zu finden. Nein, aber das große Belebende in dem war tatsächlich diese Mischung der Temperamente, der Geschwindigkeiten, der Sprachen, der Körperlichkeit auch, oder eben der zurückgenommenen Körperlichkeit zu spüren und damit zu arbeiten. Auch damit zu merken, aha, das ist jetzt, klar, ist mein Blick auf Engländer, ist mein Blick auf Franzosen, aber egal, ist ja mein Blick, ich bin nun mal der Regisseur. Und das dann auch weiterzutreiben, das auszunutzen, diese unterschiedlichen Energien stehen zu lassen. Und das ist eben einfach die große Kraft, die das ausmacht. Ganz konkret haben aber da jetzt wirklich alle Schauspielerinnen und Schauspieler sich ganz, selbst für die kleinsten Rollen, sich ganz massiv vorbereitet, alles gelesen, fanden das ganz toll. Sodass es eher eine Debatte war, zu sagen, ja, ich gucke doch mal, diese Interpretationsmöglichkeit ist auch möglich oder so, als dass man jetzt sagen muss, das war übrigens der und der. Das wussten die dann schon alle.
Wie ist es jetzt mit dem Sepp Birbichler als Landauer? Ich meine, ich kenne den Sepp relativ gut. Ich weiß, der macht sich auch so seine eigenen Gedanken, wie er eine Figur interpretiert. Haben Sie darauf irgendeinen Einfluss gehabt, Einfluss genommen? Hat der Hans Steinbichler, haben Sie die Figur irgendwie gemeinsam? War überhaupt die Besetzung Birbichler von Anfang an klar? Wenn man Hans Steinbichler sagt, sagt man in dem Fall auch Birbichler? Zwei Bichler?
Ja. Also wir hatten den natürlich von Anfang an als Wunschkandidaten, der war auch, also auf der Rolle, bevor der Hans als Regisseur feststand für diesen Film, war das unser Wunschkandidat. Und wir haben uns eigentlich gar nicht so recht mit Alternativen beschäftigt, weil wir so ein bisschen das Gefühl hatten, der passt da einfach wie Arsch auf Eimer drauf. Dass denn der Hans Steinmich dann natürlich mit ihm schon gearbeitet hat, dass die sich gut kennen, befreundet sind, wissen um die Stärken und Schwächen des jeweils anderen und ja, so ein bisschen sogar so ein kleines kongeniales Duo sind, das hat uns dann natürlich schon auch geholfen, dass der Hans sozusagen dem Stoff darüber hinaus noch eine eigene, mehr als nur eine Interpretation abgewinnen konnte, war sozusagen dann das Ausschlaggebende, warum ich ihn gefragt habe, ob er da Regie machen möchte. Ich habe mit Herrn Bierbichler, der meine volle Bewunderung als Darsteller genießt, persönlich tatsächlich große Schwierigkeiten gehabt. Das mache ich gar keinen Hehl draus. Insofern habe ich da natürlich überhaupt gar keinen Einfluss darauf gehabt, wie er sozusagen diese Figur anlegt. Das war dann glücklicherweise eben auch Hans Steinbichlers Job. Da halte ich mich dann auch gerne raus. Ich habe schon Parameter oder Vorgaben, wie ich dann sozusagen mir wünsche, aber die kommuniziere ich dann dem Regisseur und hoffe, dass das irgendwie hinbekommt. Es gibt aber natürlich, der Großteil der Schauspieler sind ja sehr zugänglich für Vorstellungen oder Ideen, aber auf der anderen Seite ist man natürlich, wenn man so jemanden hat wie den Bierbichler, dann wäre man auch schön blöd, man würde jetzt anfangen zu sagen, spiel den doch mal ein bisschen weniger grantig oder so, dann macht man da desavouiert man irgendwie seine Figur. Insofern nein, ich habe auf den Landauer selber keinen Einfluss nehmen wollen und können.
Und warte dann mit dem, ich kenne den Sepp, ich kann mir das schon vorstellen. Mit Redakteuren, glaube ich, ist es eh vielleicht bei ihm ein bisschen schwierig. Da gibt es gewisse Berührungsängste. Ich erinnere mich, eine kleine Anekdote, als wir unseren ersten gemeinsamen Film gemacht hatten, hat er den Vertrag mit dem, das war auch der Bayerische Rundfunk, auf Briefmarkengröße zusammengeknüllt gehabt.
Bei Ihnen auch.
Aber es ist ja auch, wenn man so einen Film betreut, man hat ja eine Vorstellung, wie der am Ende, also auch gerade mit so einer tragenden Hauptfigur wie dem Sepp Bierbichler, wie der am Ende aussehen wird, sind Sie dann damit einverstanden oder gibt es dann im Schneideraum nochmal Diskussionen, wo Sie sagen, ich hätte mir den eigentlich anders gewünscht, anders vorgestellt oder
also
das, akzeptieren Sie das dann?
Das ist, also jetzt beim Landauer im Speziellen war ich, weil ich mit dem Hans Steinbichler sehr früh, sehr eng und sehr intensiv zusammengearbeitet habe, das ist aber jedes Mal anders. Und deswegen suche ich mir natürlich auch peu à peu immer die Regisseure, mit denen man gut hat arbeiten können, mit denen man auch gerne wiederarbeitet, weil es einem Spaß macht, weil es Lebenszeit ist, die man miteinander verbringt und die sozusagen im besten Fall ein kreatives Ergebnis hervorbringt, mit dem man zufrieden ist. Das gibt es leider, ich habe also in meiner Vita oder die Filme, die ich betreuen durfte, da gibt es diverse Beispiele von oder diverse Ergebnisse, mit denen ich tatsächlich auch nicht so einverstanden bin. Ich habe mit vielen Regisseuren
Würden Sie da was nennen? Oder ist das
wäre doch interessant. Wäre jetzt gemein, oder? Eigentlich kann man da, glaube ich,
nicht. Ja, glaube ich nicht. Also, außer Sie müssen jetzt niemanden diskreditieren.
Nein, aber ich hatte zum Beispiel bei dem Film Die Schwarzen Brüder, das ist ja ein großer Charles Dickens-hafter Abenteuerstoff, relativ andere Erwartungen an das, was ich mir vorgestellt hätte. Und da habe ich.
Hat den Film jemand gesehen?
Das ist ein Kinderfilm, ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich nicht so bekannt. Eine Geschichte im 19. Jahrhundert über Schweizer Jungs, die so als Kaminfeger verkauft werden nach Mailand und da sozusagen in der reichen Gesellschaft als lebende Besen durch die Kamine gejagt werden.
Ehrlich gesagt, ich sehe das gar nicht so als Kinderfilm. Mich hat er sehr an Schwabenkinder vom Thema
her. Ja, wir haben uns, ist es auch. Also das ist zum Beispiel mal so eins der Probleme, dass wir uns sozusagen im Genre und in der ganzen Anmutung so ein bisschen, mit dem Ansinnen, das wir da hatten, so ein bisschen immer schwer taten. Was machen wir hier eigentlich für einen Film und wer hat welche Vision? Und der Xavier Koller, der Regisseur, der ja sehr arrivierter und toller Mann ist, sozusagen eine andere Vision hatte als wir und wir da einfach festgestellt haben, dass wir im Ergebnis, ich will mal sagen, einfach auseinanderlagen von dem, was wir uns vorgestellt haben. Das kommt vor und es ist auch eine Kinokoproduktion, anders als ein Fernsehfilm, bei dem wir als Sender mehr Einflussmöglichkeiten haben, sind wir einer Kinokoproduktion mit einem bestimmten Budget dabei und dürfen dann auch entsprechend des Budgets mitreden. Da hat man dann nicht so die Möglichkeiten, die man vielleicht bei einem Fernsehfilm hätte. Ich will damit auch nur sagen, dass es sozusagen immer wieder vorkommt, dass das auseinandergeht und dass man nicht ganz glücklich ist. Deswegen freut man sich umso mehr, wenn mal ein Film rauskommt, wo man von Anfang an das Gefühl hat, das ist der Weg, den man geht, den man gemeinsam geht und es steht am Ende ein Ergebnis, hinter dem man voll stehen kann und sagen, guck mal, das haben wir alle gemeinsam hingekriegt und das ist sozusagen auch ein Gemeinschaftsergebnis, wo alle Departments gut funktioniert haben und deswegen so ein Ergebnis rauskommt. Aber
historische Filme sind immer sehr teuer. Das ist ja ein Argument, mit dem man natürlich logischerweise auf allen Seiten konfrontiert wird. Dafür haben Sie den Vorteil, Sie sind relativ gut wiederholbar, weil nicht so schnelles Verfallsdatum. Ist das für Sie relevant? Ist das?
Ja, also natürlich. Es ist wichtig, dass wir, also gerade bei den Fernsehfilmen, die kosten uns viel Geld, und wenn die repertoirefähig sind und oft gespielt werden, dann ist das immer, also das ist nicht das Ausschlaggebendste aller Kriterien, aber das ist natürlich wichtig, dass wir im Repertoire Filme haben, die wir oft spielen können, keine Frage. Wenn ein Film nicht sendbar ist, dann haben wir irgendwas falsch gemacht.
Also einmal sollte er schon sendbar sein, aber die Frage ist halt die Wiederholbarkeit über Jahre hinweg.
Also wenn ich habe schon das Gefühl, dass sozusagen die Repertoirefähigkeit eines Filmes ein Argument sein kann, ihn zu machen, eines unter vielen anderen. Das ist nicht sozusagen das eine Argument, aber es ist eines, was am Ende auch den Ausschlag geben kann, ganz klar.
Ja, vor allem, ich denke, das ist ja eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Also wenn man sagt, es kostet sehr viel mehr, dann muss man ja auch irgendwie einen Gegenwert kriegen, und der Gegenwert ist sozusagen die Wiederholbarkeit. Herr Peter, Sie haben jetzt, wenn ich richtig, außer den Dokumentarfilmen, Ihre Spielfilme sind beides historische Filme. Gibt es da ein besonderes, spezielles Interesse an historischen Filmen? Und wenn ja, warum?
Ja, gibt es eindeutig. Ich habe tatsächlich ja schon am Anfang kurz gesagt, dass es mich immer schon beschäftigt hat seit den 20 Jahren, seitdem ich versucht habe, eben filmisch zu arbeiten auf verschiedenen Ebenen und mit verschiedenen Wegen, viele Sackgassen dabei, aber mich hat immer die Geschichte interessiert, und mich hat immer auch interessiert, oder das ist für mich so eine Faszination, eben auch die deutsche Geschichte zu erweitern, über die ja doch sehr stark, vor allen Dingen ja auch natürlich in der Bundesrepublik, ich komme ja aus der ehemaligen DDR, sehr stark fokussierten 12 Jahre, 1933 bis 1945, Sie haben schon gesagt, die Amerikaner geben immer die Preise, und das sind ja nicht nur die Amerikaner, die Preise immer geben, und das ist ja auch, das hat ja auch viele Gründe, die dafür sprechen, und mich hat immer fasziniert, welche anderen Epochen der Geschichte gibt es in Deutschland, welche anderen Wege, ohne die weder die heutige Bundesrepublik noch die Zeit von 33, 45 noch wir überhaupt zu verstehen sind. Das ist ja eben, es kommt immer so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, aber es kommt ja eben alles irgendwo her. Und diese Zeit jenseits dieser Jahre, die deutsche, europäische Geschichte im weiteren Sinne, das hat mich immer sehr fasziniert. Deswegen mich ja auch Ihr Henri Quatre-Projekt so fasziniert hat, weil es auch ein Abschnitt der Geschichte ist, den ich außerordentlich wichtig und faszinierend finde, genauso wie die Borgias. Sie haben das gesagt, das ist ein großes Experiment, und das finde ich eben einfach das Tolle. Auch einfach mal was zu wagen, was von vornherein nicht klar ist, ja, das wird ein super Erfolg, die erste Staffel war es ja jetzt im Fall von den Borgias auch ein super Erfolg, zu wagen, eine andere Zeit zu erzählen, eine andere Wahrnehmung, eine andere Geschwindigkeit, weil eben Geschichte zu erzählen ist letztlich, wir lesen hier die Fantasy-Romane und Games of Thrones, aber das ist alles in der europäischen oder deutschen Geschichte alles da, diese ganzen irren Geschichten, von jeder Western, jede Horrorgeschichte, jede Liebesgeschichte, es ist da, die Geschichten liegen praktisch auf der Straße, und das zu erzählen und andere Zeiten, anderes Tempo, andere Herangehensweisen, die helfen uns ja auch wieder, oder mir, Dinge, die ich hier jeden Tag erlebe, anders zu sehen, also einen anderen Blickwinkel drauf zu haben. Und deswegen fasziniert mich Geschichte so sehr.
Würde ich eins zu eins unterstreichen. Also für mich war auch immer wichtig zu sagen, ist ja eine Tautologie schon inzwischen, um zu wissen, wer ich bin, muss ich wissen, wo ich herkomme. Ja. Und das bezieht sich natürlich auf einen größeren Rahmen. Deshalb finde ich auch Geschichte, ich habe ja in meinem Leben fast nur, man wird ja dann leider auch in eine Schublade gesteckt und denkt, da kann nur Geschichte, viele historische Themen bearbeitet, aber ich finde es auch immer sehr spannend. Ich finde natürlich auch etwas, was für den Filmemacher sehr spannend ist, nämlich eine andere Zeit herzustellen. Das heißt, unabhängig von der Gegenwart, sondern eine Fantasiewelt praktisch zu erfinden. Ja? Also eine historische, meine historische Fantasiewelt. Das finde ich natürlich einen unglaublichen Reiz bei so historischen Sachen, weil mir nicht jemand ständig dazwischenreden kann und sagen, ja, aber das war doch eigentlich so, das muss doch so sein. Dann sage ich, nein, ich meine, und natürlich ist es auch, das gebe ich zu, meine historische Wahrnehmung, also meine Wahrnehmung von, oder meine Wahrnehmung von Historie, von Geschichte, von Augenblicken, auch von Figuren, die kann man nicht trennen davon. Das finde ich in jedem Fall sehr spannend. Ich würde gerne, weil ich habe so das Gefühl, jetzt sackt es ein bisschen ab hier, ich würde gerne das Plenum, das Publikum jetzt hier gerne mit einbeziehen. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie, was immer Sie wollen, wir beantworten, was wir können. Bitte da mal. Also generell gibt es eine große künstlerische Freiheit. Erstens, wenn es Personen des öffentlichen Lebens sind, natürlich. Zweitens, wenn man nicht zu sehr in die Intimitäten geht oder wenn man die Person so verändert, dass die Gefahr nicht besteht. Als ich über Wambo, über Sedlmayr, den Film Wambo gemacht habe, da geht es natürlich auch sehr ans Eingemachte und sehr in die Intimität. Und da hatten wir zwei Rechtsanwaltskanzleien. Helmut Dietl war der Produzent, der ist natürlich da sehr ausgefuchst. Und da haben die gesagt, ihr könnt relativ weit gehen mit der sogenannten künstlerischen Freiheit, wenn das nicht spekulativ ist. Wenn man dem Film anmerkt, der hat eine künstlerische Absicht. Also dann ist man schon mal, natürlich hatte ich das Glück, dass der Sedlmayr schon tot war. Darum ging ja auch der Film. Aber es gab ja auch die Personen, die des Mordes bezichtigt bzw. im Gefängnis waren. Und da war es dann schon schwieriger zu sagen, was darf man von denen zeigen oder wie weit darf man etwas behaupten.
Gab es bei Spiegel-Affäre Diskussionen oder in einem Ihrer sonstigen Werke je historischer Filme Diskussionen oder Rechtsanwaltsverhandlungen?
Also, das sind jetzt mehrere Fragen. Spiegel-Affäre, nein. Es ist jetzt, hat nichts damit zu tun, dass wir, also das will ich jetzt nicht sagen, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben und ihr nicht, darum geht es nicht, sondern es geht nicht nur um Politiker, es geht natürlich auch um die Redaktion, es geht um die Darstellung von Herrn Augstein, da wehte uns ein scharfer Wind ins Gesicht, hat aber zu keinerlei Klagen geführt. Es war alles recherchiert. Es war natürlich, wie gesagt, verdichtet, aber es war recherchiert. Wir haben eigentlich nur eine Szene, fällt mir jetzt ein, also es gab mehrere, aber eine fällt mir ein, wenn Sie es gesehen haben, es gibt diese eine Szene auf dem Gerichtsflur, wo der Strauß auf den Augstein zustapft und sagt, was haben Sie eigentlich gegen mich? Und der Augstein mit politisch antwortet und der Strauß sagt, na, was haben Sie gegen mich persönlich? Ja, und der Augstein sagt, er hat jetzt zu tun und dreht sich um und geht. Es hat dann herausgesagt, diese Szene hätte so stattgefunden und der Herr Gauweiler hat auch gesagt, die Szene hätte genauso stattgefunden. Nee, die habe ich erfunden. Und also
Fantasie schlägt Realität.
Ja, also das ist, sowas kann es geben. Aber tatsächlich gab es bei uns beim Tunnel eine Klage, und zwar von der Dame, von einer Dame, die gesagt hat, sie sei das Baby, das damals durch den Tunnel getragen wurde. Ja? Das ist jetzt, mag jetzt irgendwie witzig klingen, aber es war schon irgendwie ein ernster Hintergrund, weil ihr das natürlich auch erzählt wurde, du wurdest damals durch diesen Tunnel getragen. Und bist sozusagen jetzt Bestandteil eines Mythos und es kann, sagen wir mal, die Lebensgeschichte eines Menschen auch beherrschen. Ja? Und diese Dame war auch im Mediengeschäft und hat auch eine Tunnelgeschichte geschrieben und war der Meinung, wir hätten ihr ihre Tunnelgeschichte geklaut. Das war eine einstweilige Verfügung, der wurde nicht stattgegeben, auch ein paar Tage vor der Ausstrahlung, da haben wir Glück gehabt. Der Rechtsstreit zog sich tatsächlich über Jahre. Es ging da so aus, dass endlich nach, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, wer auch immer, ich sage jetzt mal, das Hohe Gericht auf die Idee kam, mal den Drehbuchautor vorzuladen. Ja, naja, gut, dann habe ich erzählt, wie es war. Und es wurde dann aber auch mit dem Vergleich beendet. Also die wollte nicht locker lassen.
Ansonsten ist es ja so, wie Sie gesagt haben, wenn die Leute tot sind, ist es am besten, das muss man so klar sagen. Und sobald es 100 Jahre her ist, ist Realität immer nur noch eine Interpretation.
Das ist der springende Punkt, ja. Es gibt nur subjektive Realität. Aber da gibt es ja auch 3 Historiker, haben völlig 3 verschiedene Meinungen. Also insofern ist es, und bei Filmemachen ist es nicht anders und es wird immer jemand geben, der sagt, so war es nicht.
Ich habe mal gelesen, dass 90% der Amerikaner glauben, dass Mozart von Salieri ermordet wurde. Das ist so, ist nicht super, wo ich immer denke, klasse, dann denk das mal.
Bitte.
ja, wir haben viel natürlich über die Kriegsszenen nachgedacht und über die Schlachtszenen und Path of Glory, ich glaube, Kubrick selber hat auch zu dem Film gesagt, das ist für ihn Quatsch, seine Bezeichnung an die Kriegsfilme. Es ist ein Kriegsfilm und Krieg bedeutet eben genau das. Das heißt, das ist per se schon einfach dieser Mist, den er, oder diese vollkommene, dieser Zynismus, den er in Path of Glory zeigt. Da sagt er, das ist Krieg, dass 90% der Schlachten geführt werden, weil ein General einen Orden haben will oder einen bestimmten Posten oder weil jemand vergessen hat, einen Befehl zu überbringen und nicht, weil irgendein besonderer Plan dahinter steht, sondern weil es aus Schlamperei, aus einfach Sinnlosigkeit besteht. Und das ist ja das, was er so großartig in Path of Glory zeigt, ja, wo ganze Schlachten geführt werden, weil einfach ein General einen anderen General einen Posten wegnehmen will. Es geht um gar nichts anderes. Und wir haben einfach die Lösung gefunden, oder für mich war es dann einfach die Lösung zu sagen, es funktioniert dann, wenn wir über das Erlebnis dieser Person erzählen. Und da haben wir nun das Tolle an den Tagebüchern. Also die ganz nah an den Personen bleiben, die Kamera daran bleibt, immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt zeigt. Und wir haben am Ende, gibt es ja den Teil 2, Teil 5, gibt es einige wenige Schlachtszenen. Es ist aber nicht wirklich das Hauptaugenmerk der 14 Tagebücher, sondern es ist ja auch das Faszinierende neben der Sprache daran, dass wir bei 14 Personen 7 Frauen haben, 2 Kinder. Dass wir also den Krieg aus einer viel größeren Perspektive von vornherein zeigen wollten. Und natürlich ist dann einfach der Punkt, ab einem bestimmten Punkt haben wir diese Bilder versucht herzustellen, oder ich habe versucht, diese Bilder mit dem Kameramann zusammen herzustellen und den Schauspielern, entsprechend dem, was die Leute erlebt haben. Und diese Sinnlosigkeit, dieses lange Warten, diese extreme Angst, diese ganz große Panik, dass eben nichts Heldenhaftes da ist, diese unfähigen Offiziere oder auch die Offiziere, die Angst haben. Also diese Mischung aus, dass da gar nichts Heldenhaftes oder Abenteuerliches oder so passiert. Ja? Die sitzen stundenlang und stundenlang und stundenlang und dann rennen sie los und in der Sekunde, wo sie Russland, ist die Hälfte schon tot. Und dann der Rest kriecht wieder irgendwie in die Erde und versucht sich zu verstecken. Dass da diese Erzählung einfach anders funktioniert. Das ist eben nicht so dramaturgisch, ja, Vorbereitung, wir warten den Stürmer los, dann gibt es die Schlacht, dann bringen wir uns alle um. Sondern dass das diese extreme Zufälligkeit und Sinnlosigkeit von Krieg, ja, eben dieses, dass man beim Essen holen oder auf dem Klo erschossen wird oder so, und nicht bei, ja, so diese ganzen Sachen, dass die an irgendwelchen Krankheiten sterben, das war der Versuch, diesen Blick zu finden und nicht die Schlachtszenen, weil das Warten und das Meditieren und das Angst haben ja viel, viel mehr die Zeit der Soldaten ausgemacht hat als diese Schlachten.
Ich hätte da eine kleine Antwort drauf. Bei den Amis steht bei sogenannten Period Movies, sie nennen es ja auch nicht historische Filme, sondern Period Movies, steht based on a true story. Ja? Die Spiegel-Affäre wiederum, um bei dem Beispiel zu bleiben, wurde auch in der Presse sehr oft Dokudrama genannt. Und das ist ein Mentalitätsunterschied, ja.
Das stimmt. Leider ist das wirklich, ja, es ist wirklich unglaublich. Ja.
Ja, kann ich auch bestätigen. Stauffenberg hatte auch mal das Dokudrama. Das, aber gut, damit muss man dann letztlich leben. Generell, glaube ich, kann man die Amerikaner auch nicht über den Kamm scheren. Es gibt große Unterschiede. Also Thin Red Line zum Beispiel ist ein ganz anderer Film als jetzt Platoon. Ja, oder... Also da ist die Wahrnehmung in Amerika ist so vielfältig. Ich meine, es kommt immer darauf an, wenn wir jetzt von Blockbustern reden, die funktionieren natürlich, die müssen ja eine gewisse Akzeptanz haben. Und bei den Amerikanern spielt ja etwas eine große Rolle, was wir weitgehend überwunden haben, Heroismus. Ja. Also die Amerikaner sind ja immer noch sehr heroisch in dem, was sie machen. Das ist bei uns ja eher, kommt ja ganz selten vor. Also glaube ich gar nicht. Und bei den Russen war es natürlich auch mal ein Teil des Totalitarismus, ja, dass man heroische Filme gemacht hat. Aber das ist also bei uns, glaube ich, eine ganz wesentliche Herangehensweise, dass das alles Heroische, alles Glorifizierende eigentlich weggelassen wird.
Macht es dann schwieriger, einen Film zu machen, wenn man
Wir suchen ja alle, die wir hier sitzen, glaube ich, suchen ja nach Wegen, genau das zu machen. Unterhaltsam. Also ich kann das,
wobei den Anspruch das Wort,
für mich genauso. Oder ich ja. finde das schon, ich für mich habe das, was der Johannes Beetz gesagt hat, finde ich schon gut. Also sagen, Unterhaltsamkeit darf nicht ein Ausschlusskriterium sein. Oder Sie haben es auch gesagt. Ja, das muss, wenn ich Geschichte erzählen will, muss es auch als, einfach als Dramaturgie funktionieren, nach handwerklichen Gesichtspunkten funktionieren. Ja? Es darf nicht eben dieses Belehrende und ich kann nicht gegen jede Regel handeln, weil dann verliere ich ja, die Leute. Und trotzdem eine Wahrhaftigkeit dahinter zu haben und trotzdem nicht zu sagen, mir ist alles egal, wie den Amis und dann ist der eben noch der und dann küssen die, haben die noch eine Liebesgeschichte reingebaut, wie sie sagen bei Stauffenberg und so.
Machen wir nie Liebesgeschichten irgendwo reinbauen.
Und ja, nicht, vielleicht nicht oft genug.
Ja, man muss ja immer sehen,
sehr versucht.
Man muss ja immer sehen, bei unterhaltsam, also gewisse Schauwerte zu haben, ist ja zum, sagen wir mal, ein legitimes Mittel von Unterhaltsamkeit, ohne dass man sich da jetzt was vergibt oder dass man sagt, es ist spannend. Ja, wenn vielleicht das Zeugenhaus, was auch vor kurzem gelaufen ist, das haben relativ viele gesehen, das ist einfach eine spannende Geschichte. Ja. Also das ist der Unterhaltungswert davon. Also ohne, dass man jetzt das wirklich grob verfälscht oder sagt, wir machen jetzt halt irgendwie noch so eine Schmonzette oder Liebesgeschichte rein, die da gar nicht hingehört. Also es gibt schon Mittel und Möglichkeiten, denke ich, den Unterhaltungswert, sage ich mal, Unterhaltsamkeit, das klingt immer so nach leicht konsumierbar, den Unterhaltungswert zu steigern auf alle Fälle. Sonst noch Fragen? Was?
Vielleicht noch eine Anekdote zu den Amerikanern. Die tun sich viel leichter als wir, zwischen den Genres hin und her zu wandern. Die gehen es pragmatischer an und die haben nicht diese dogmatischen Fragen, die sich ständig in den Vordergrund drängen. Und ich sage das nicht aus Geringschätzigkeit gegenüber der Dogmatik, aber die sind da einfach anders. Vor 3-4 Jahren hat in Amerika eine große Dokuserie über die Geschichte Amerikas, was auch sonst, viel Aufsehen erregt, wurde wahnsinnig viel Geld reingesteckt. America, the Story of Us. Es waren, glaube ich, 7 Stunden und aus Budgetgründen hat man diese gesamte Serie komplett in Südafrika gedreht. Das heißt, die Amerikaner haben überhaupt kein Problem damit, wenn nur die Story nachher auch stimmt, komplett den Schauplatz zu ändern und es ist keinem aufgefallen.
Aber die Deutschen wurden ja auch komplett in Rumänien gedreht. Also dieser, das ist ja sozusagen schon, aus Budgetgründen ist das ähnlich. Dieser Dogmatismus, der fehlt, das finde ich, Sie haben das vorhin sehr schön gesagt, Herr, mit diesen, die Chance zu sehen, was ein hybrides Medium eigentlich bieten kann. Also eine Mischung aus Archiv, Interview, neuen Formen von Inszenierung, von Wirklichkeit, fiktionalen Stoffen, das alles zusammenzumischen. Und in Deutschland hat es wirklich immer diesen Stempel Doku-Drama. Man sieht, man wird immer Guido Knopp ist irgendwie in jedem, jeder Journalist oder jede Journalistin muss darüber schreiben, aus Gründen, die mir auch ein Rätsel sind. Aber, und das ist halt ein Problem, dass das immer in so eine Kategorie eingeordnet wird und nicht, also in was eigentlich nicht besonders gemocht wird. Also nicht weder von Jurys noch von Journalisten besonders gemocht wird. Obwohl es eigentlich die große Chance bietet, stilistisch viel mehr zu probieren, mit kleineren Budgets tolle Ergebnisse zu erreichen, nicht so dogmatisch oder einseitig festgelegt zu sein. Und ich würde mir das eigentlich wünschen, da dieses hybride Spielen, wie auch das Internet ist, wie junge Leute sind, viel mehr zu nutzen und als Chance zu sehen und nicht als so eine Bedrohung. Die Fiction-Leute denken oft, oh Gott, diese furchtbaren Doku-Regisseure machen wieder ihre angeklebten Bärte und die Doku-Regisseure denken, oh Gott, ja, die mit ihren großen Budgets und so, dass wir einfach gemeinsam da das nutzen können, sowas zu entwickeln, was Neues erzählen ist. Und das finde ich eigentlich das Tolle. Das finde ich auch am 14 so toll und das finde ich an vielen Projekten, die diesen Weg gehen, einfach spannend, das auszunutzen, da Grenzen zu überschreiten und das nicht so.
Sie hatten noch eine Frage.
Wieder anders in der Betrieb.
was sicher richtig ist, ist, die, jede Generation hat eine andere Sicht auf die Geschichte. Deshalb werden ja auch bestimmte Stoffe, das wissen Sie ja alle, immer wieder neu verfilmt. Also es gibt keinen historischen Stoff, von dem man sagt, der ist jetzt schon auserzählt. Ich weiß, die Tagebücher der Anne Frank werden zum Beispiel gerade wieder vorbereitet. Die wurden ja auch schon einige Male verfilmt. Also deshalb ist es auch nicht einfach überflüssig, sondern man hat nochmal einen, auch natürlich aufgrund der Forschungen, aber auch die neue Sicht der Dinge, die jede Zeit nochmal anders interpretiert. Also Geschichte ist, das haben wir ja schon festgestellt, immer auch Interpretationssache. Jetzt hatte der Herr Hörl noch eine Frage, ein paar Sätze zu dem Archivmaterial.
Ich musste das Thema nochmal kurz erbieten, danke, dass ich das kurz, weil ein Stück der Faszination, also warum ich Dokumentarfilm über geschichtliche Themen so sehr mag, ist natürlich, dass man Archivmaterial verwenden kann. Das spielt eine ganz große Rolle, die haben wir jetzt den ganzen Abend nicht erwähnt und ich behaupte auch nicht, dass das die einzig mögliche Form des Filmemachens ist, aber diese Faszination, die so ein Fundstück ausüben kann, die kennt jeder von uns. Man entdeckt irgendein altes Bild, was man schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen hat und plötzlich fängt das an, mit einem zu sprechen. Diese Faszination, die das Archiv in einem Film auch tragen kann, das ist etwas, was nur der Film kann. Oder vielleicht gibt es Fotos in der vergleichbaren Kunst, wo man das sehen kann. Aber das spielt für die Geschichte des Dokumentarfilms eine ungeheure Rolle. Und umso wichtiger ist es auch immer wieder zu schauen, zu welchen Zeiten existiert beispielsweise Archivmaterial. Es gibt es ja noch nicht so arg lange, den Film. Den gibt es gerade mal 120 Jahre oder vielleicht 125 Jahre. Und was ist so alles passiert in den letzten 30 Jahren, sage ich jetzt mal, was Archivmaterial anbetrifft. Sie wissen vielleicht von der Maueröffnung, eine der wichtigsten historischen Ereignisse in Deutschland in den letzten paar Jahrzehnten, gibt es nur ganz, ganz wenig Filmmaterial, was qualitativ einigermaßen erträglich ist, weil das war die Zeit der schlechten Videokameras, wo selbst Fernsehanstalten mit ganz beschissen schlechten Kameras gedreht haben, wo man jede Linie sieht. Und für unser Land gibt es historisch kaum Archivmaterial, was aus dieser Zeit stammt und von diesem Ereignis stammt. Da gab es ganz wenige Leute, die Vision hatten, da mit einer 35mm Kamera hinzugehen und erkannt haben, dass das eine einmalige Situation ist, die man auf einem vernünftigen Format abbilden muss. Und so gibt es, was Archiv anbetrifft, viele Situationen, vor denen wir uns heute sehen, die es noch nie gegeben hat. Denken Sie an die letzten paar Jahre, wo die wesentlichen Ereignisse, die historisch stattfanden, bis zu kriegerischen Auseinandersetzungen, hauptsächlich mit Handys gedreht waren. Und die ersten Handykameras waren ähnlich schlecht. Und das ist aber dann, das wird Teil der Geschichte. Das ist sozusagen die Gassé-Folie, die über diesen Teil der Geschichte dann jetzt gelegt wird, durch technische Umstände. Und es gibt diese interessante Erfahrung, dass aufgrund der ganzen Möglichkeiten zur Inszenierung eine Weile lang jetzt niemand mehr an Archivmaterial geglaubt hat. Und wenn man Filme über den Zweiten Weltkrieg vorgeschlagen hat bei Sendern, hat jeder gesagt, ja, der muss wieder dieses Schwarz-Weiß-Material anschauen. Und irgendwann kam dann einer auf die Idee, mit Hilfe von Computertechnik, mit Software entsprechend einfach alles nachzukolorieren. Und dann ist dasselbe Material, jetzt höre ich auch gleich wieder auf, dann ist dasselbe Material, was für viele Zielgruppen, insbesondere junge Zielgruppen, über Jahre unattraktiv war, weil es schwarz-weiß war, plötzlich wieder zugänglich geworden. Die Franzosen waren die Ersten, die radikal nachkoloriert haben mit Software den Zweiten Weltkrieg und hatten plötzlich für dieses Thema einen um 20 Jahre jüngeren Zuschauerschnitt. Es gibt da Phänomene, die mit den Fundstücken, mit dem, wo sich diese Historie quasi abgetrennt hat von uns und für sich existiert und ein eigenes Leben entwickelt, mit denen man als Filmemacher, als Produzent genauso gut spielen kann wie mit Inszenierungen und Storybestandteilen. Ich wollte das nur noch ergänzend hinzufügen, nur um das Bild zu komplettieren.
Ja, ich denke, das ist ja auch ganz wichtig. Also gerade, ich bin übrigens auch begeisterter. Ich habe ganze Tonnen von Zweiter Weltkrieg und Nazizeit in Farbe, das gibt es ja alles, und nicht koloriert, sondern damals gab es ja auch schon viele Farbkameras, das ist natürlich dann spürt man, wie nah einem das auch wieder geht, weil das Schwarz-Weiß-Material schafft ja manchmal so eine Distanz, aber wenn man diese Kostüme oder diese Uniformen oder was auch immer, die roten Nazi-Flaggen in ihrem Rot-Weiß-Schwarz hängen sieht, das ist dann nochmal, dann ist das plötzlich irrsinnig nah da. Und das finde ich, ist ja auch oft spannend. Das ist ja generell spannend an Geschichte, wenn Geschichte plötzlich nah da ist. Hat noch jemand eine Frage? Weil sonst würde ich die Diskussion jetzt erstmal beenden. Also eins ist klar, Film ist eine wunderbare Gelegenheit, vergangene Realitäten sichtbar, hörbar, riechbar noch nicht, aber alles andere zu machen. Und da wir wissen, dass jede Zeit einen anderen Blick auf die Geschichte wirft, jede Person, jede Persönlichkeit, jeder Filmemacher, jeder Drehbuchautor, ist es nach wie vor unerschöpflich. Also ich glaube, es wird noch viele historische Filme geben. Ich würde mich freuen, wenn Sie welche schreiben, wenn Sie Ideen entwickeln, sollten Sie tun. Es gibt noch ganz, ganz, ganz viele Stoffe. Und wie gesagt, man kann auch Stoffe, die schon mal bearbeitet worden sind, neu erfinden. Das, glaube ich, haben auch alle, die jetzt hier sitzen, belegt. Damit würde ich jetzt von mir aus den Abend beenden. Vielen Dank.